Der Podcast Steuerrecht. Aktuelles aus dem Steuerrecht, präsentiert vom Finanzgericht Münster.
Hallo und herzlich willkommen zur Juli-Ausgabe unseres Podcasts Steuerrecht. Mein Name ist Christian Bohlmann.
Und ich bin Vera Niestegge.
Ja, Vera, und zusammen wollen wir uns auch heute wieder gemeinsam einen aktuellen Fall aus unserem Haus, dem Finanzgericht Münster, anschauen.
Genau, Christian. Und in dieser Woche, da haben ja auch die Sommerferien angefangen. Da denken sicherlich nicht nur wir beide an Urlaub, wobei ich jetzt leider sagen muss, mein Sommerurlaub ist schon vorbei, sondern sicherlich auch viele von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen. Viele werden ja ihren Urlaub erfahrungsgemäß wohl auch in einer Ferienwohnung verbringen. Und das ist unser Thema. Darüber wollen wir heute sprechen. Denn so eine Ferienwohnung, die kann ja nicht nur privat, sondern auch steuerlich sehr spannend sein. Und das vor allem, wenn man als Vermieter doch recht regelmäßig dahin fährt und nicht nur, um selbst dort Urlaub zu machen.
Ja, absolut. Das sieht man nämlich an dem Fall, den wir uns für heute rausgesucht haben. Wir haben eine Entscheidung des 12. Senats des Finanzgerichts Münster vom 15.05.2025 vor uns liegen, die, das kann man so sagen, gewissermaßen eine Pionierentscheidung darstellt. In dieser Entscheidung hatte der Senat nämlich unter anderem die Frage zu beantworten, wann bei einer Ferienwohnungsvermietung eine erste Tätigkeitsstätte vorliegt. Und das ist gewissermaßen rechtliches Neuland.
Besonders brisant ist die Entscheidung vor allem, weil es eben um eine Reform des Reisekostenrechts aus dem Jahr 2014 geht. Kurz zur Erklärung vielleicht, bis 2013 gab es noch das Konzept der regelmäßigen Arbeitsstätte. Dahin konnten Arbeitnehmer nur die Entfernungspauschale geltend machen, also die Fahrtkosten für eine Strecke und das pauschal. Zu allen anderen Orten konnten die Steuerpflichtigen aber die vollen Fahrtkosten ansetzen. Das Problem war, manche haben ihre Arbeit dann so organisiert, dass sie überhaupt keine regelmäßige Arbeitsstätte mehr hatten und dann eben überall die vollen Fahrtkosten abrechnen konnten. Das wollte der Gesetzgeber verhindern und hat daher das Reisekostenrecht reformiert.
Ja, richtig. Und deshalb führte die Reform im Jahr 2014 das damals neue Konzept der ersten Tätigkeitsstätte ein. Jeder Arbeitnehmer sollte grundsätzlich nur eine davon haben, und zwar festgelegt durch den jeweiligen Arbeitgeber oder subsidiär nach quantitativen Kriterien. Und dazu regelt § 9 Absatz 4 Satz 1 des Einkommensteuergesetzes, dass die erste Tätigkeitsstätte die ortsfeste betriebliche Einrichtung des Arbeitgebers ist, der Arbeitnehmer dauerhaft zugeordnet ist. Und die Zuordnungsentscheidung wird dabei, das regeln die Vollgesetze, grundsätzlich durch den Arbeitgeber getroffen. Nur wenn es an einer dienst- oder arbeitsrechtlichen Festlegung auf eine Tätigkeitsstätte fehlt oder diese Festlegung nicht eindeutig ist, dann ist nach § 9 Absatz 4 Satz 4 des Einkommensteuergesetzes erste Tätigkeitsstätte diejenige betriebliche Einrichtung, an der Arbeitnehmer dauerhaft typischerweise arbeitstäglich tätig werden soll oder je Arbeitswoche zwei volle Arbeitstage oder mindestens ein Drittel seiner vereinbarten regelmäßigen Arbeitszeit tätig werden soll. Also quantitative Kriterien, die dann eingreifen sollen. Wenn man sich diese Regelung ansieht, dann erkennt man sofort, dass sie auf die Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Situation abzielen, also ganz eindeutig auf Einkünfte aus nicht selbstständiger Tätigkeit zugeschnitten sind. Zu dieser ersten Tätigkeitsstätte, die sich nach den eben geschilderten Maßnahmen bestimmt, gibt es dann nur noch die Entfernungspauschale von 30 Cent pro Kilometer, egal ob mit dem Porsche oder dem Fahrrad zurückgelegt.
Tatsächlich ist es sogar so, selbst wenn man zu Fuß geht, bekommt man die 30 Cent. Ein langer Fußweg kann sich dann steuerlich also lohnen. Zurück aber zu unserem Fall. Der 12. Senat unseres Hauses stand jetzt hier vor der Aufgabe, diese Kriterien, Christian, die du eben geschildert hast, die eben auf die 19er Einkünfte zugeschnitten sind, auf den Bereich der Vermietung und Verpachtung zu übertragen. Und wir nehmen das schon mal vorweg. Dabei hat er sogar die Revision zugelassen, weil es sich um eine Frage handelt, die bisher höchstrichterlich noch gar nicht geklärt ist. Wir bewegen uns also wirklich auf unerschlossenem Terrain.
Ja, lass uns doch vielleicht mal kurz den zugrunde liegenden Lebenssachverhalt aufdröseln. Der 12. Senat hatte es mit einer Vater-Sohn-GbR zu tun, die zwei Ferienwohnungen vermietet hat. Und die Gesellschafter der GbR sind beide zu 50% an der Gesellschaft beteiligt gewesen, also ein typisches Familien-Setup, kann man sagen.
Bemerkenswert und wichtig für unseren Fall ist noch, dass die Gesellschafter beide am selben Ferienort noch eine dritte Wohnung hatten, die sie aber nur privat genutzt haben. Die vermieteten Wohnungen wurden dann über Vermittlungsagenturen verwaltet, aber die handwerklichen Aufgaben, die zu erledigen waren, oder Reinigungsarbeiten, die haben die Gesellschafter durchaus selbst erledigt.
Einer der beiden Gesellschafter fuhr im Streitjahr, das war das Jahr 2019, insgesamt 10-mal zu den Wohnungen nach eigenen Angaben zur Vornahme von Reparaturen. Das waren insgesamt 77 Arbeitstage. Das Problem dabei, fast nach jedem Arbeitsaufenthalt hing ja gleich noch Urlaub dran, insgesamt 54 zusätzliche Urlaubstage. Die Kosten für die Hin- und Rückfahrten machte er steuerlich als Werbungskosten geltend.
Es ist wahrscheinlich kein Geheimnis, wenn man sagt, dass das für das Finanzamt ein rotes Tuch war. Das Finanzamt ist da durchaus zu der Auffassung gelangt, das ist doch eigentlich nur Urlaub mit ein bisschen Arbeit drumherum. Ja, Reisekosten, Verpflegungsmehraufwendungen und Aufwendungen für doppelte Haushaltsführungen hat das Finanzamt vor diesem Hintergrund dann komplett gestrichen. Damit war die Klägerin einfach nicht einverstanden. Sie hat das Klageverfahren angestrengt. Und in diesem Klageverfahren musste der 12. Senat jetzt erst einmal ganz fundamentale Fragen klären. Können Vermietungsobjekte überhaupt eine erste Tätigkeitsstätte sein?
Ja, das war im Streitfall sozusagen die Gretchenfrage. Denn wenn man sich § 9 Absatz 3 des Einkommensteuergesetzes mal anschaut, dann wird man schnell erkennen, dass diese Vorschrift gar nicht ausdrücklich auf die Regelungen zur ersten Tätigkeitsstätte in § 9 Absatz 4 EStG verweist, sondern nur besagt, dass die Reisekostenregelung für Arbeitnehmer entsprechend auch bei Einkünften aus Vermietung und Verpachtung, um die es ja im Streitfall ging, gelten sollen. Aber was bedeutet entsprechend? Mit dieser Frage hatte sich der 12. Senat auseinanderzusetzen.
Genau darin liegt quasi das Kernproblem, denn bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung, um die es hier ja jetzt geht, gibt es ja gar keinen Arbeitgeber, der die Tätigkeitsstätte festlegen kann. So ist das ja grundsätzlich eigentlich konzipiert. Wir haben das eben gehört von dir. Der Arbeitgeber trifft eigentlich die Entscheidung, wo diese Tätigkeitsstätte liegt. Den gibt es hier jetzt aber nicht. Die Frage ist also, wie soll das für Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung funktionieren?
Ja, und da hat in unserer Besprechungsentscheidung der 12. Senat eine Antwort parat. Er sagt, naja, durch § 9 Absatz 3 des Einkommensteuergesetzes hat der Gesetzgeber zum Ausdruck gebracht, dass Steuerpflichtige die Einkünfte aus nicht-selbstständiger Tätigkeit und solche, die Einkünfte aus V&V erzielen, wie also unser GbR im Streitfall, im Hinblick auf Fahrtaufwendungen grundsätzlich gleich behandelt werden sollen. Also müssen die Regeln zur ersten Tätigkeitsstätte entsprechend angewendet werden. Sonst würde der gesetzgeberische Wille, der in § 9 Absatz 3 des Einkommensteuergesetzes zum Ausdruck kommt, ins Leere laufen.
Genau. Und deswegen haben die Kolleginnen und Kollegen sich dann die Regelung in 9 Absatz 4 Satz 4 Nummer 2 auch nochmal angeguckt und diese entsprechend angewandt. Wir erinnern uns daran, hiernach liegt eine erste Tätigkeitsstätte auch dann vor, wenn mindestens ein Drittel der Arbeitszeit an diesem Ort selbst verbracht wird.
Ja, damit hat der Senat letztlich auf die im Streitfall einzig griffige, weil arbeitgeberunabhängige Regelung zurückgegriffen. Denn bei Vermietung und Verpachtung gibt es ja, das haben wir ja schon angesprochen, keinen Arbeitgeber, der eine Tätigkeitsstätte festlegt. Der Rückgriff auf quantitative Kriterien war insoweit gewissermaßen denklogisch.
Genau, und der Senat hat in diesem Zusammenhang festgestellt, da die Vermietung über Agenturen gelaufen ist, ist zu Hause bei den Gesellschaftern der GbR, also am Wohnort, praktisch nichts angefallen. Die Haupttätigkeit der Gesellschafter lag jetzt also in den Handwerker- und Reinigungsarbeiten, die sie nach ihrem eigenen Vortrag eben in den Ferienwohnungen selbst erledigt haben. Und damit sah der Senat die Eindrittelschwelle locker als überschritten an.
Ja, dazu sah er auch das Merkmal der Dauerhaftigkeit als erfüllt an, weil er insoweit entscheidend darauf abgestellt hat, dass die GbR-Gesellschafter schon seit dem Jahr 2014 regelmäßig zu den vermieteten Wohnungen gefahren sind, was von vornherein nach dem Klägervortrag so geplant war. Also erste Tätigkeitsstätte.
Ja, und was heißt das für unsere Klägerin? Steuerlich gibt es nur noch die Entfernungspauschale von 30 Cent pro Kilometer statt die vollen Fahrtkosten. bereits im ersten Schritt also ein erheblicher Unterschied zu dem, was die Klägerin begehrt hatte.
Ja, der Senat ist aber weitergegangen und nicht an der Oberfläche geblieben, denn er hat sich tatsächlich jeden einzelnen Tritt der Gesellschafter im Streit ja angesehen. Und das war, und das sieht man auch bereits an den ausführlichen tatbestandlichen Ausführungen des Urteils, das gerade vor uns liegt, richtige Detailarbeit. Januar 5 Tage Arbeit, dann 11 Tage Urlaub, Februar 7 Tage Arbeit, dann 12 Tage Urlaub und so weiter. Also jeder einzelne Trip ist tatsächlich in den tatbestandlichen Ausführungen und in den Entscheidungsgründen aufgegriffen und dann auch gewürdigt worden.
Ja, und diese Unterteilung in die Arbeitstage und die Urlaubstage, die hat der Senat dann auch aufgegriffen, um dem Grundsatz Rechnung zu tragen, dass eben gemischt veranlasste Aufwendungen, hier Fahrtkosten, grundsätzlich aufteilbar sind. Das Nettoprinzip, das ja dem Steuerrecht zugrunde liegt, verlangt, dass beruflich veranlasste Anteile abgezogen werden können, aber nur, wenn sie nachweisbar und nicht untergeordneter Natur sind.
Und genau an der Stelle wurde es für die Klägerin jedenfalls partiell kritisch. Für einen der Gesellschafter hat der Senat teilweise Arbeiten anerkannt, insbesondere im Hinblick auf die Behebung von Feuchtigkeitsschäden. Für den anderen GbR-Gesellschafter aber nicht, weil der Senat insoweit nur eine sehr untergeordnete Veranlassung der Aufwendungen durch die Vermietung und Verpachtung erkennen konnte und korrespondierend hierzu eben eine deutlich überwiegende private Veranlassung gesehen hat.
Ja, der Grund, warum der Senat diese handwerklichen Tätigkeiten, auf die sich ja die Gesellschafter der Klägerin berufen hatten, nicht einbezogen hat, es einleuchtend, denn die behaupteten Arbeiten, das waren hier Fliesenarbeiten, Küchenreparaturen und Stemmarbeiten, sollten nämlich teilweise während der laufenden Vermietung stattgefunden haben. Also tatsächlich soll es so gewesen sein, die Wohnung war vermietet und bewohnt und nebenher wurde dann noch fleißig gestemmt. Ohne Nachweis von Mietminderungen, die waren nämlich überhaupt nicht zu erkennen oder dass sich die Gäste darüber beschwert hätten, ist der Senat also dem nicht gefolgt, was die Gesellschafter vorgetragen haben.
Ja, da haben die Kolleginnen und Kollegen aus dem 12. Senat vielmehr klargestellt, nach allgemeiner Lebenserfahrung hätte da ein Mieter, eine Mieterin eine nicht unerhebliche Mietminderung geltend gemacht und ohne entsprechende Belege gibt es keine Anerkennung dieser geltend gemachten Arbeitsaufenthalte. Das ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist aber die, dass man durchaus sagen muss, dass der Senat im Streitfall in Bezug auf die tatsächliche Vornahme der Reparaturarbeiten und deren Umfang auch Verständnis für die Situation der GbR-Gesellschafter gezeigt hat. Denn diese sind ja selbsttätig geworden und haben, wie wir das zunächst vielleicht auch machen würden, ganz naturgemäß nicht jeden ihrer Arbeitsschritte so dokumentiert, wie ein Handwerker das täte. Und das hat der Senat erkannt und was das Beweismaß angeht, durchaus zugunsten der Klägerin, jedenfalls für das Streitjahr, berücksichtigt, aber eben auch klargestellt, dass wenn entsprechende Eigenarbeiten und deren Veranlassungen durch die Vermietung und Verpachtung für die Zukunft geltend gemacht würden, dass es dann erforderlich sei, dass auch eine entsprechende Dokumentation über die Tätigkeiten, deren zeitliches Ausmaß und deren Inhalt vorgehalten werden müsse.
Ja, absolut richtig meiner Meinung nach. Allerdings war es jetzt mit den Fahrtkosten hier noch nicht getan. Es gab noch ein paar andere Fragen zu klären und zwar auch die Frage, ob angesichts der dritten ausschließlich für eigene Wohnzwecke genutzten Wohnung, die es ja auch noch an diesem Ferienort gab, eine doppelte Haushaltsführung in Betracht kommen könnte.
Ja, das liegt grundsätzlich auf der Hand. Wenn die Vermietungsobjekte, wie wir jetzt gerade in dem ersten Schritt festgestellt haben, eine erste Tätigkeitsstätte darstellen und man am Ort eine weitere Wohnung hat oder unterhält, dann liegt grundsätzlich erstmal eine doppelte Haushaltsführung vor. Da ist eine Berücksichtigung von Aufwendungen in Höhe von bis zu 1.000 Euro im Monat grundsätzlich möglich.
Genau, aber auch hier muss man eben aufpassen und im Zweifel aufteilen, denn auch diese Wohnungskosten, also die Kosten, die angefallen sind für die Zeit, während der sich die Gesellschafter der GbR dort aufgehalten haben, können nur partiell, nämlich nur für die Tage angesetzt werden, an denen auch wirklich Arbeiten durchgeführt wurden, die durch die Vermietung veranlasst sind. Urlaubstage mit der ganzen Familie zählen nicht dazu.
Schluss ist außerdem auch bei den Verpflegungsmehraufwendungen, die ja grundsätzlich für die ersten 3 Monate einer doppelten Haushaltsführung geltend gemacht werden können. Da hat der Senat klargestellt, dass die 3-Monats-Frist im Streitfall längst abgelaufen sei, weil eine entsprechende Vermietung und Verpachtung einerseits und auch der Unterhalt der dritten Wohnung am Vermietungsort auch schon in den Vorjahren der Fall war, sodass sich insoweit die Situation, dass es ja eine Neubegründung einer doppelten Haushaltsführung gibt, im Streitfall nicht stellte.
Was man vielleicht an der Entscheidung jetzt aber nochmal betonen muss und was sicherlich auch bemerkenswert ist, ist, dass der Senat, wie du das ja eben schon gesagt hast, Christian, doch durchaus Verständnis für die Klägerin hatte. Und zwar insoweit, dass sie einfach Beweisprobleme hatte in Bezug auf die Eigenarbeiten. Denn es ist ja ganz klar, wer selber Arbeiten durchführt an seinen eigenen Objekten oder im Rahmen jeder anderen Tätigkeit auch, der wird das nicht so dokumentieren wie ein Handwerker. Da werden ja keine Rechnungen erstellt oder Stundenaufstellungen.
Ja, ist auch aus meiner Sicht ein ganz zentraler Punkt dieser Entscheidung. Der Senat senkt die Beweisanforderungen entsprechend ab, aber nur für das Streitjahr 2019. Das ist auch der Tatsache geschuldet, dass es in den vorangegangenen Streitjahren keine Auseinandersetzung über die jetzt geltend gemachten Werbungskosten gab, die Klägerin insoweit vielleicht gutgläubig hat sein können, was etwaige Dokumentationsanforderungen angeht, ne? Und jetzt durch den Senat aber sensibilisiert worden ist im Hinblick auf Dokumentationsanforderungen, sodass für die Zukunft solche Anforderungen sehr klar kommuniziert sind und sicherlich die Beweisanforderungen andere sein werden als die, die der Senat für das Streitjahr 2019 zugrunde gelegt hat.
Ja, der Senat hat außerdem noch deutlich gemacht, dass es jetzt kein grundsätzliches Problem darstellt, dass sich der Lebenssachverhalt an einem Ferienort abspielt. Auch Arbeitnehmer können dienstlich an Urlaubsorten tätig sein. Entscheidend ist eben nur die tatsächliche Veranlassung, dass es dort eben wirklich zu entsprechenden Tätigkeiten gekommen ist, die mit der Einkünfteerzielung in Zusammenhang stehen.
Ebenfalls nicht ganz unwichtig für die Praxis, der Senat hat Aufwendungen der Ehefrauen der Gesellschafter nicht anerkannt, weil diese Ehefrauen weder im Gesellschafts- noch im Arbeitsverhältnis zur GbR standen. Damit ist im Prinzip klar, familiäre Mithilfe reicht nicht zur Begründung der Möglichkeit eines Werbungskostenabzuges. Schauen wir uns nochmal an, was wir aus unserem Streitfall für die Praxis mitnehmen können. Das sind im Wesentlichen 4 Punkte, würde ich sagen. Erste Schlussfolgerung: Sie sollten prüfen, ob Sie mit dem Betreiben einer Ferienimmobilie eine erste Tätigkeitsstätte begründen. Die Ein-Drittel-Regelung, die der 12. Senat hier für anwendbar hält, die dürfte man relativ gut berechnen können. Und da müssen Sie einfach beachten, dass sich in diesem Zusammenhang sehr stark auswirkt, ob Sie die Wohnung selbst verwalten und vermarkten, dann unter Umständen aus der Heimat, was in der Heimat dann einen gewissen Arbeitsaufwand zeitigt, der im Rahmen der Ein-Drittel-Regelung Berücksichtigung findet, oder ob Sie das eben einem externen Anbieter überlassen, was dazu führen dürfte, dass die Arbeiten, die Sie an der Ferienimmobilie selbst, also vor Ort vornehmen, den Schwerpunkt in zeitlicher Hinsicht ausmachen.
Wichtig ist auch, ausführlich zu dokumentieren, zum Beispiel Arbeitstagebücher zu führen mit Zeitangaben, Tätigkeitsbeschreibungen und am besten vielleicht sogar noch Fotos machen. Denn je ungewöhnlicher der Sachverhalt ist, desto wichtiger ist eben auch die Dokumentation, um später dem Finanzamt oder eventuell auch dem Gericht entsprechende Nachweise erbringen zu können. Das gilt sicherlich nicht nur in diesem Fall, sondern auch in vielen anderen, die wir hier in unserem Podcast schon besprochen haben.
Ja, genau. Und korrespondierend zu der Reparatur- oder Instandhaltungsseite sollte diese Dokumentation auch all das erfassen, was sich an Schriftverkehr mit den Mieterinnen und Mietern abspielt. Das war ja so ein bisschen der Gesichtspunkt im vorliegenden Fall, was die Reparaturarbeiten während laufender Vermietungstätigkeit anging. Wenn sich anhand eines Schriftverkehrs, anhand von Mietminderungen, Gästebeschwerden dokumentieren lässt, dass es da Probleme gab, dann wird es deutlich glaubhafter sein zu sagen, naja, trotz Vermietung haben wir da entsprechende Arbeiten vorgenommen und uns vor Ort aufhalten müssen.
Ja, und abschließend ist es auch stets günstiger, berufliche und private Aufenthalte oder generell Tätigkeiten zeitlich voneinander zu trennen. Das nahtlose Aneinanderreihen von Arbeit und Urlaub macht einfach die genaue Aufteilung schwierig. Ist sie vermeidbar, dann sollte man das stets vorziehen.
Genau, das sind im Wesentlichen so die Punkte, die man aus der Entscheidung des 12. Senats mitnehmen kann. Man muss zu dieser Entscheidung sagen, dass sie noch nicht rechtskräftig ist. Wir hatten es schon angesprochen, die Revision ist zugelassen worden. Ich habe Anfang der Woche nochmal Rücksprache mit dem Senat gehalten, um zu erfahren, ob schon Revision eingelegt worden ist. Die Frist läuft noch. Bisher gibt es keine Nachricht des BFH. Deshalb können wir noch nicht sicher sagen, ob es in dieser Sache ein Revisionsverfahren geben wird oder nicht.
Fakt ist aber, bisher gibt es keine höchstrichterliche Rechtsprechung zu § 9 Absatz 3 bei Vermietung und Verpachtung. Das ist einfach Neuland.
Vor dem Hintergrund können wir vielleicht so ein bisschen hoffen, dass die Revision auch tatsächlich eingelegt wird. Denn dann wird es noch ein bisschen mehr Klarheit dahingehend geben, wie der BFH die Reisekostenregelung bei der Vermietung und Verpachtung anzuwenden sieht.
Bis dahin können sich Vermieter aber sicherlich an diesem Urteil hier orientieren, was ja auch äußerst ausführlich begründet worden ist. Es zeigt einen Weg einfach schon mal auf, ist aber sicherlich noch nicht das letzte Wort.
Ja, das war es im Prinzip mit unserem Fall, der, finde ich, einmal mehr sehr schön zeigt, wie sich das Steuerrecht weiterentwickelt und ja, alte steuerliche Konzepte auf neue Lebenssachverhalte angewendet werden oder übertragen werden müssen.
Die Botschaft des Falles sollte klar sein: Gute Dokumentation ist das A und O. Wer sauber arbeitet und belegt, der hat dann später vor Gericht auch eine gute Chance.
Unser Besprechungsfall, der datiert, das hatte ich ja eingangs schon erwähnt, auf den 15. Mai 2025 und ist unter dem Aktenzeichen 12K1916-21F abzurufen. Sie finden das vollständige Urteil wie immer unter anderem auf der Website des FG Münster. Und ja, damit sind wir, Vera, schon am Ende unserer Juli-Ausgabe angelangt. Wir wünschen Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einen tollen Sommer und freuen uns auf die nächste Folge im August. Bis dahin, machen Sie es gut.
Auch von mir nochmal alles Gute und auf Wiederhören. Mhm.